Letzten Sonntag habe ich davon vor Auferstehung geredet, vor Entrückung geredet und auch, wie der Leib verwandelt wird, während wir Jesus entgegengehen, der in der Woche uns entgegenkommt. Die Auferstehung, die erste Auferstehung, werden die erleben, die mit Jesus unterwegs sind, die mit ihm eine Beziehung haben. Das ist die erste Auferstehung, wo wir im irdischen Leben schon mit dem Hunger weg sind. Wir haben ganz kurz angeschaut, wie es man eine Bibel hergibt, macht einen Unterschied, auf was für ein Resultat man kommt. Wenn wir links anfangen, sagen wir es bei der Geburt Jesu und dann die Weltgeschichte sehen, bis zur Ewigkeit. Wenn du eine Bibel hergibst und Prophetien tust, vergeistlichen, verspiritualisieren, dann wird das Millennium eines Tages von der Gemeinde, also von all denen, die Jesus nachfolgen, errichtet werden hier auf Erden. Die Frommen werden das herbringen durch ihr Arbeiten und sein. Und dann gibt es die, die das Neunisch so sehen. Es wird, die Prophetien werden vergeistlicht, angenommen und dort wird wieder das Millennium teilweise auf der Erde aufgebaut, aber die Seelen der Verstorbenen, die sind im Himmel und das werden das wirkliche Millennium. Das ist das Millennium mehr symbolisch, weil das wird im Himmel sein. Wenn man auf diese Art und Weise eine Bibel hergeht, dann tut man alle Prophetien, die für Israel sind, vergeistlichen auf dein geistliche Leben. Dann gibt es also, hat das Land Israel keine Bedeutung mehr in der heutigen Zeit. Und eine andere Art, wie man die Bibel hergehen kann, ist, wenn du die Bibel wortwörtlich nimmst, ausser sie geben Hinweise, zum Beispiel in einem Gleichnis, da wird etwas verglichen und dann solltest du nicht das ganze Gleichnis wortwörtlich nehmen. Dann haben wir wieder am Anfang, wenn wir von Jesus Geburt ausgehen, dann ist dann die Zeit der Gemeinde und wenn du die verschiedensten Aussagen ein bisschen bündeln, dann kommst du am Ende der Zeit der Gemeinde kommt die Trübsalszeit und dort ist irgendwo in der Zeit, vor der Zeit oder nach der Zeit oder mit drin, je nachdem, wie du jetzt eben die Bibel verstehst, wird die Entrückung sein von den Gläubigen, die Auferstehung wird sein und dann wird das Millennium sein, wo die, die gestorben sind, mit Jesus zusammen auf der Welt werden regieren. Da wird die zweite Auferstehung sein, also die, die nicht mit Jesus gestorben sind. Und da werden die verschiedenen Gerichte sein und dann kommt die Ewigkeit. Das ist so, kommt darauf an, wie du die Bibel hergehst. Dann findest du es, kommst du auf ein anderes Resultat. Und heute möchte ich hauptsächlich auf das Millennium eingehen, das 1000-jährige Reich, das wird etabliert werden eines Tages. Und dann zu einem aktuellen geschichtlichen Ereignis noch ein paar Fakten geben und schauen, wie es dann wird weitergehen mit der Endzeit. Hören wir die Stimme vom König? Im Millennium werden wir die Stimme vom König, von Jesus, ganz klar verstehen. Im Alten Testament hörst du oder kannst du die Stimme vom König auch lesen, was über das Millennium wird kommen. Jesaja hat bereits über das Millennium Folgendes gesagt. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Es wird sein, dass Jesus zu Jerusalem wird sie Willen verkünden und die ganze Welt wird es hören, wird es verstehen. Wir werden nach seinem Willen leben im Millennium. Ausnahmslos. Teil vielleicht nur äusserlich, wie wir heute manchmal von Namenchristen reden, werden dann auch solche Leute dabei sein, die nicht wirklich mit dem Herz mit Jesus werden unterwegs sein im Millennium. Jesaja 2,5 sagt: Kommt, ihr Nachkommen Jakobs, wir wollen schon jetzt mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Schon jetzt, wenn wir mit dem Herrn leben. Also wir heute sind herausgefordert, jetzt mit dem Herrn zu leben. Nicht zu warten bis im Millennium, nicht zu warten bis irgendwann, sondern jetzt mit ihm leben, nach seinen Maßstäben, nach seinen Vorgaben. Aber dazu muss man Gottes Stimme natürlich hören. Ich lese es von einem anderen Prophet aus dem Sacharja. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Sorry, das ist von Daniel. Und jetzt kommt Zacharia. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Neben ihm wird es keinen anderen Gott mehr geben. Nur noch ihn werden die Menschen als Herrn anrufen. In der Zeit vom tausendjährigen Reich werden alle Leute nur Jesus, Gott, der Vater, anrufen. Die anderen Religionen werden in diesem Sinn nicht mehr da sein. Es werden alle Jesus anbeten. Wenn nicht im Herzen, dann werden sie zumindest äußerlich auch mitmachen. Das Millennium ist plus minus in gleicher Art und Weise angekündigt im Alten Testament wie die Geburt Jesu, wo wir in zwei Wochen werden feiern, auch ist angekündigt worden. In gleicher Art und Weise. Es ist einfach da, es erwartet aber noch die Erfüllung. Die Frage ist natürlich jetzt, vertrauen in der Prophetie, dass Jesus wird zurückkommen wird? Und das Millennium errichten. Und wir mit ihm dann werden zusammen sein. Ist das ein Faktum für mich? Oder ist das einfach so etwas Düsteres, wo ja, da verstehe ich nichts davon. Es gibt Leute, die sagen, heute hört man Gottes Stimme nicht mehr. Man kann sie nur noch in der Bibel lesen. Wer die Bibel liest, hört Gottes Stimme. Etwas anderes gibt es nicht mehr. Und meine Frage ist dann, was ist mit den Analphabeten? Was ist mit denen? Gehören die Gottes Stimme nicht? Gehören die nicht dazu, zu Gottes Reich, wenn sie ihm nachfolgen? Und dann gibt es das andere Extrem, wo sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir das und das sagen. Gott hat mir gesagt, oder der Heilige Geist, das und das ist richtig und das ist falsch. Und dann muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das muss man ja können prüfen. Für mich ist es ein Haufen einfacher, wenn ich rückblickend schauen kann. Dann sehe ich mal, Gott hat deutlich und klar geführt und geleitet dann. Aber eben, das ist manchmal schwierig, Gottes Stimme können feststellen. Ist es Gott, der redet? Sind es meine eigenen Gefühle? Sind es meine eigenen Gedanken? Das ist es gut, wenn man mit anderen Freunden, mit Gläubigen, kann darüber beten und das abwägen. Ich möchte noch kurz Einblick geben in ein Menschenleben. Das war ein Myra in Texas. Sie hatte kein Geldstück, nichts mehr, hat Arbeit gesucht, hat schlussendlich ein alter Mann gefunden, der Pflege braucht, der hat sie angestellt, dass sie zu ihm schauen, in seiner Wohnung. Der alte Mann war ein reicher Mann, sie ein Teenager. Sie hat zu ihm geschaut, hat gekocht, hat geputzt und so weiter. Lohn hat sie keinen bekommen, einfach zu essen. Sie ist sich einsam vorgekommen, verlassen. Sie hatte keine Familienmitglieder, keine Freunde. Und eines, wo sie den alten Mann hat im Bett gesehen schlafen, hat sie gedacht, wo bin ich als Teenager-Mädchen auch hergekommen? Keine Hoffnung, keine Zukunft, keine Aussicht. Soll ich mich umbringen? So hat das Leben keinen Sinn. Ein paar Wochen später kommt der Sohn von dem reichen Mann, der sie zu ihm geschaut hat, Besuch. Der war Alkoholiker und hat schon in der Vergangenheit, wenn er Besuch gemacht hat, beim Vater sexuelle Annäherungsversuche gemacht. Das Mal hat er sie vergewaltigt. Es war ihr zuwider, fürchterlich. Und sie denkt, im Anschluss Gott muss mich total verlassen haben. Sonst hätte er doch jetzt das nicht noch zugelassen. Dass jetzt das auch noch erleiden muss. Was kommt, warum kommt das ganze Böse von der Welt auf mich zu? Selbstmord war ihr vordran. Abtreibung war ihr vordran. Aber im 1940, 1945, wenn du dann zum Doktor gegangen bist, hat er noch eine andere Arbeitsethik gehabt, als das heute gang und gäbe ist. Sie hat keine Tochter gefunden, die parat war, Abtreibung vorzunehmen, obwohl sie vergewaltigt wurde. Und dann hat sich die Statistik in der Welt auch noch gegen sie gewendet. Statistisch gesehen, von 100 Vergewaltigungen gibt es 3 Schwangerschaften. Ihr Körper hat nicht auf die Statistik gehört, sie war schwanger. Ein besoffener Gewalttäter hat sie geschwängert. Erniedrigend war das. Die Leute haben sie schräg angeschaut. Das Baby abtreiben konnte sie nicht können. Selbstmordgedanken. Ich bin der Abschaum der Gesellschaft. Niemand hat ein gutes Wort für mich. Niemand kommt nebenbei, der mit mir redet. Als sie auf der Veranda aussen gehockt ist, alleine, der alte Mann hat innen im Bett geschlafen. Plötzlich, unverhofft, aus dem Blauen raus, kommt sie ein Verlangen über, ich will jetzt zu Gott beten, mit Gott im Gespräch sein. Und in diesem Moment hört sie eine Stimme, hey, trag dein Kind aus, das Kind wird dir Freude bringen. Es war ihr lange nicht klar, ob das Gottes Stimme war, ob das Einbildung war, ob sie das wirklich gehört hat. Aber sie hat gewusst, trag das Kind aus, es wird dir Freude bringen. Und sie hat gehofft, das werde ein Mädchen werden. Gewisse Monate später im Spital, dann hat es noch Abteilungen für die mittellosen Patienten, die kein Geld hatten, die man gewusst hat, die werden die Arztrechnung nicht können zahlen. Sie hatte eine komplizierte Geburt, ist beinahe gestorben. Es war kein Mädchen, wie sie sich erhofft hat, es war ein Bub. Der Bub musste sich von ihrer Mutter trennen, weil sie auch nicht durchbringen konnte. Sie hat nichts gehabt. Nichts. Absolut nichts. Sie hat ihn weggegeben zu Pflegeeltern. Der Bub hat sich ihre miserable Art und Weise entwickeln. Man konnte ihn praktisch für nichts brauchen. Zudem war er noch schüch. Er hat nie in der Öffentlichkeit etwas gesagt. Und am Schulabschluss ist der Bub und ich in eine Erweckungsversammlung gegangen. Das war dann gang und gäbe, dass man alle Jahre Erweckungsversammlungen hatte. Er ist hinten reingehockt, hat zugelassen. Und wie seine Mutter, von dem er nichts gewusst hat, hat er plötzlich eine Stimme gehört. Der Bübel hatte keine Begabung für das Reden. Den konnte man eigentlich für nicht viel und nichts brauchen. Aber er hat Gott eine Stimme gehört. Komm zu mir. Wend dich mir zu. Anfangswoche ist er wieder ins Chemiewerk arbeiten. Im Chemiewerk ungefähr 200 Büzen, da ist geflucht worden, da ist gespottet worden, da sind schlechte Witze gemacht worden über die Frauen und die Freundinnen, die sie hatten. Früher hat er das gar nicht gehört, wie miserabel die Männer über die Frauen geredet haben. Und jetzt, nachdem er in der Erweckungs- Versammlung war, ist das ihm als obszön entgegengekommen. Das ist ja fürchterlich, wie die über ihre Frauen und Freundinnen reden. In der Pause sind zwei Töfflader für aussen gestanden. Von wo hätten sie geladen werden sollen, sind die 200 Mann um die Töfflader rumgehockt, haben etwas Sandwich oder wie sie was gegessen. Und plötzlich hat es der Bursch, der keine Begabung hat, gepackt. Er ist auf einen von diesen Töfflader hochgestanden und hat seinen Kollegen zugerufen: Hört jetzt einmal, Männer, ich bin hier unter euch, ein junger Bübel, und ich will ein Mann werden, der in der Welt ja, wo durchkommt. Und alles, was ich von euch lehre, ist Auflädigkeit, miserables Reden über die Frauen. Ich rede nicht einmal zu einem Hund so schlimm, wie ihr über eure Frauen redet. Und er hat es gepackt. Er hat denen von Jesu Liebe erzählt, die er 3-4 Tage vorher erlebt hat. Die Männer, die geflucht haben, die ausgerufen haben, waren mucksmäuschen still, haben vergessen, ihr Neuni zu essen. Und nach ein paar Minuten sind alle mit gesenktem Haupt zurück an ihre Arbeit gegangen. Der Heilige Geist hat den Bübel gepackt. Es hat angefangen mit der Mutter, wo Gottes Stimme gehört hat: Dein Kind wird dir Freude bereiten. Hab Sorge zu ihm. Und auch der Bübel, Erweckungsversammlung, offenbar ohne Gaben, Gott hat ihn gepackt, sechs, dass sie all die lieben. Das war der James Robinson. Dank ihm ist dann durch die südlichen USA eine riesige Erweckung passiert, wo sich mehrere Millionen Leute bekehrt haben. Von einem Bursch, wo man sieht, der hat keine Begabungen. Aber Gott hat zu ihm geredet, hat ihn ausgerüstet. Menschen haben sich Gott zugewendet. Jetzt noch zur Stimme vom König im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist es ähnlich passiert wie im Alten Testament. Heute, in der Weihnachtszeit, Adventszeit, gehen wir ja viel an Theaterstücke, wir gehen an Konzerte, wir gehen an Krippenspiele anschauen. Und die das darbieten, haben in vielen von denen hoffen, dass Gott zu den Zuhörern redet. Neues Testament. Das kinderlose Ehepaar Elisabeth und Zacharias. Die hatten einen coolen Lebensstil. Die hatten einen Lebensstil, den ich mir wünsche, dass wir alle diesen Lebensstil auch haben. Ich lese davon in Lukas 6,6. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Das war bekannt von denen. Die Welt umsum hat das gewusst. Das sind die, die nach der Bibel leben. Die halten sich an die Ordnungen. Es war ein betendes Ehepaar. Ein paar weitere Verse lesen wir. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Das ist nun eine Freude. Wenn der Altbundesrat Dogi da wäre, würde ich einfach sagen, Freude herrscht. Endlich ist sie schwanger. Das ist etwas Wunderbares, was da passiert ist. Zur gleichen Zeit, plus minus, war es ein verlobtes Ehepaar, nämlich Maria oder Josef. Und vom Josef lesen wir: Als ihm im Traum ein Engel Gottes erschien, der zu ihm sagte: Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und über Maria tun wir lesen: Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, Gott will dich beschenken. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Die meisten, die da hocken, ich habe auch schon gewünscht, wenn Gott nur so klar und deutlich zu mir würde reden. Aber das ist noch ein bisschen eine Übungssache, dass man Gottes Stimme kennt und entsprechend handelt. Advent ist Erwartung, dass Gott zu uns redet. Erwartung. Advent ist Erwartung, dass Jesus wiederkommt, dass er zurückkommt auf die Erde. Advent ist Erwartung, dass das 1000-jährige Reich auf Erde wird geben, das Millennium wird geben. Das ist prophezeit wie Jesu Geburt. Im Millennium werden wir alle Gottes Stimme klar und deutlich erkennen. Besser als jetzt, wo wir manchmal im Zweifeln sind. Wie wird es mit der Stimme vom König während dem Millennium sein? Aber dort ist unter anderem, dass es Richter wird geben, die auf einem Thronsessel hocken. Offenbarung 20,40. Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Gott gibt gewissen Leuten den Auftrag, Gericht zu halten im Millennium. Das ist ein Weg, wie wir der Gottes Stimme werden verstehen. Durch die Richter, die nach Gottes Maßstab werden arbeiten. Und nach von diesen Richtern, da gibt es zwei Auslegungsmöglichkeiten, wer die Richter sind. Die einen nach Lukas 22 wären das die 12 Jünger, die die Richter werden sind im Millennium. Und in 1. Korinther 6 und Timotheus 2, 2. Timotheus 2 lesen, dann sind es die, die Gott dient haben mit ihrem Leben. Das ist wieder etwas, wo man einfach nicht 100% die klare Antwort geben kann. Das müssen wir offen lassen. Und im Millennium gibt es auch Leute, die regieren werden. Durch die, die regieren, wird Gott zu uns reden im Millennium. Und die, die werden regieren, das sind die Märtyrer. Das sind die, die wegen ihrem Glauben umgebracht wurden. Die pro Jahr, wie sie wie viel, ermordet werden. Wegen ihrem Glauben. Ich lese: Ich sah die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu zu Jesus bekannt hatten und sich durch nichts von ihrem Glauben abbringen ließen. Jetzt lebten sie mit Jesus Christus und herrschten mit ihm 1000 Jahre. Die wegen dem Glauben sie umgebracht wurden, herrschen mit Jesus im Millennium. Was hat das für Auswirkungen? Da wird Gerechtigkeit sein im Millennium, da wird Frieden sein und es wird eine gewisse Produktivität sein. Gerechtigkeit wird im Millennium die Oberhand haben. Jesaja 11. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Und zusätzlich wird im Millennium auch Frieden sein. Jesaja 2. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr Krieg zu führen. Das gibt es nicht mehr. Du musst nicht mehr Angst haben, dass Krieg ausbricht. Ein dritter Weltkrieg oder so etwas. Und zusätzlich wird eine gewisse Produktivität auf der Erde sein in dieser Zeit. Jesaja 35. Freuen wird sich die Wüste, jubeln das dürre Land. Die Steppe wird singen vor Freude. Sie ist aufgeblüht, ein Meer von Lilien. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden. Prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Scharon-Ebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn unseres Gottes sehen. Selbst die, die Jesus werden ablehnen, werden Gott sehen und realisieren, er ist der Herrscher. Also Gerechtigkeit im Millennium, Frieden und Produktivität, alle genug zu essen. Jetzt ist aber da ja noch ein Gegenspieler. Was passiert mit dem Gegenspieler, mit Satan, mit dem Teufel im 1000-jährigen Reich? Er wird in diesem Millennium keine Stimme mehr haben. Er wird nicht mitreden können. Er wird ihn nicht verführen zu falschen Taten. Er wird ihn nicht packen und sagen, komm von Jesus weg, mach jetzt lieber das und das. Wir lesen, er packte den Satan, fesselte ihn und warf ihn für 1000 Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorüber waren. 1000 Jahre wird er gefesselt sein. Und am Ende von diesen 1000 Jahren wird er dann auch losgelassen und um die verführen, die wirklich nicht mit Jesus unterwegs sind. Das heisst, wenn die 1000 Jahre abgelaufen sind, wird er, also Satan, wieder freigelassen werden. Im Millennium werden wir klar und deutlich Gottes Stimme verstehen. Wie denn die Mutter von James Robinson Gottes Stimme klar und deutlich gehört hat, sie soll ihr Kind nicht abtreiben, wie ihr Bub als Teenager später Gottes Stimme gehört hat und diesen 200 Männern gesehen hat, was er die Woche vorher erlebt hat und Millionen zu ihm gefunden haben. Man könnte fast sagen, Gott hat zur Mutter von dem James Robinson und zu ihm so geredet. Ich lese noch gerade vor. Noch ehe ich dich im Mutterleibe formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Das ist Jeremia. Zu wem in deiner Familie hat Gott so geredet? Redet er zu dir so? Klar und deutlich. Bin ich parat, die Stimme anzunehmen? Können wir sie annehmen? Elisabeth und Zachariah, beide leben so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnung. Maria und Josef, ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und später, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das weiteres Merkmal. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Maria hat Jesu Wort, hat dem Propheten seiner Worte, dem Engel seiner Worte gehört und hat ständig darüber nachgedacht. Deiche ich ständig über Gottes Wort nach? Ist das in meinem Herzen drin? Ist das das, was mein Leben bestimmt? Mann oder Frau? Spielt keine Rolle. Josef. Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht bloßstellen. Er grübelte doch darüber nach, wie er sein Problem lösen könnte. Er hat Gott dienen und später hat er zu ihm geredet. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechtigkeitsliebender Mann. Ein Engel des Herrn sagte ihm. Und auch, wenn er erwacht ist, heisst es, als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Klar und deutlich Gehorsamsschritte. Sind wir parat für die Gehorsamsschritte? Ich möchte jetzt einen Abschwenker machen, weil in Vorbereitung zu der Predigt ist im Weltgeschehen etwas passiert, was mich gepackt hat. Und vielleicht einige von euch auch. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt schon über Endzeit reden, habe ich gedacht, jetzt muss ich das Endzeitereignis nehmen und will euch ein paar Fakten geben. Wir wollen nicht polemisieren, wir wollen nicht politisieren, wir wollen einfach ein paar Fakten anschauen. Und die Frage von der Woche würde ich jetzt stellen, ist Jerusalem die Hauptstadt von Israel oder nicht? Und da sind wir schon geteilter Meinung. Da, für die ist Tel Aviv die Hauptstadt und für die anderen ist Jerusalem die Hauptstadt. Ganz kurz zu Jerusalem. Das ist, habt ihr genug gehört diese Woche. Das ist der alte Teil von Jerusalem. Da gibt es ein christliches Viertel, da gibt es ein muslimisches Viertel, da gibt es ein jüdisches Viertel und ein armenisches Viertel. Und das ist, wo die Al-Aqsa-Moschee heute ist, wo die Moslems anbeten. Und dort, auf dem grünlichen Platz, am gleichen Ort, sind früher bereits zwei Tempel von den Juden gestanden. Das sind einfach Fakten, wie wir sie heute haben. Und ich möchte noch ein paar Fakten mehr zu Jerusalem weitergeben, dass wir dann auf Fakten unsere Meinung aufbauen und nicht am Polemisieren verfallen, wie das in den Medien im Moment so ein bisschen der Fall ist. 13. 12. Jahrhundert vor Christus sind die Juden nach Kanaan eingezogen. Der abrahamitische Glaube, da sind drei Religionen daraus gewachsen. Einerseits das Judentum, einerseits der Islam und andererseits das Christentum mit, und alle von diesen drei Religionen mit ihren vielen Sekten. Für die Juden ist Abraham ihr Vater. Und Jesus hat Abraham als Stammvater. Also wir sind auch dort eingepflanzt. Für den Islam, ihren Stammvater ist auch der Abraham, der Sohn Ismael. Historisch gesehen hat Moslem aber nicht den abrahamitischen Glauben übernommen, sondern haben sich auf Stammesreligionen von damals aufgebaut. Auf verschiedenen Stammesreligionen hat man das zusammengenommen und da ist der Islam daraus entstanden. Es ist also nicht direkt aus dem Judentum entstanden. Und da hat es natürlich seit jeher Konflikte gegeben. Im Jahr 1000 ungefähr ist der David nach Jerusalem gezogen. Jerusalem hat sehr oft Hand gewechselt, ist aber immer ist immer nur eine Hauptstadt, wenn es eine Hauptstadt war, von der Judenhauptstadt gsi, ist nie von einer anderen Volksgruppe die Hauptstadt gsi oder das hauptreligiöse Zentrum. 690 vor Christus ist der erste Tempel gebaut worden, der vom Salomo. Und dann ist Jerusalem im Mittelpunkt gekommen, weil es das religiöse Zentrum war. Dann sind internationale Beziehungen entstanden und alles hat sich auf Jerusalem fokussiert. Israel oder Jerusalem ist zerstört worden und da ist es dann manchmal hin und her gegangen. Verschiedene Völker sind nach Jerusalem gekommen, haben Jerusalem eingenommen, zerstört. Das ist hin und her gegangen. Auf das gehen wir jetzt nicht alles ein. Die Babylonier haben es übernommen. Jerusalem ist zerstört worden und der erste Tempel etwa so im 586 und die Juden sind ins Exil geschickt worden. Nein, der Alexander der Grosse, das kennt ihr noch ein bisschen aus der Schule, hat Jerusalem eingenommen, römische Herrschaft und das Jahr 0 um Jesus geboren. Er hat 3 Jahre oder so gewirkt, Aufstand gegen Römer hat es gegeben und das war die Zerstörung vom zweiten Tempel und die Zerstörung von Jerusalem ungefähr im Jahr 70, Kreuzfahrten, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Was für die Schweizer, das hat er alles in Schule gehört, im 1897 war der erste Zionistenkongress zu Basel. Und von dem sind Wirkungen ausgegangen, die dann zur Staatsgründung von Israel geführt haben. Im 17. hat Großbritannien Palästina eingenommen, das heisst also auch Israel. Und das ist eine wesentliche Zahl, wir kommen später noch einmal darauf her. Im 47. hat die UNO-Generalversammlung Resolution 181 gefasst. Das heisst, die UNO hat dann beschlossen, Jerusalem wird unter der Oberherrschaft der UNO regiert. Es sind nicht die Juden, die Jerusalem regieren, es sind nicht Palästinenser oder irgendein Volksstamm. das ist vor im 47 beschlossen worden und ist nie umgesetzt worden. Die UNO hat nie Jerusalem regiert. Im 49 hat der Ben-Gurion Jerusalem zur ewigen Hauptstadt erklärt. Das war nach der Staatsgründung. Im 50 hat der Knesset, also die Regierung von Israel, beschlossen, West-Jerusalem ist unsere Hauptstadt. Die Botschaften, die es gibt von der Welt, von den verschiedenen Ländern, die sind die meisten in Tel Aviv, nicht in Jerusalem. Oder in einer anderen Stadt. Im 95 hat der USA-Kongress beschlossen, wir wollen die Botschaft nach Israel verlegen. Nach Jerusalem verlegen. Hat das aber nie wahrgenommen. Die letzten 4 Präsidenten haben auch bei den Wahlen, vor sie sind gewählt worden, Republikaner oder Demokraten, gesagt, ich werde die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Und die 3 letzten haben das nicht gemacht. Und jetzt wird es interessant. Im April in diesem Jahr hat Russland West-Jerusalem als Hauptstadt Israel anerkannt. Habt ihr das gelesen in der Presse? Habt ihr das gehört in den Medien? Stillschweigen. Im Mai. Und zugleich haben sie auch noch Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas erkannt, wo bis gar noch kein palästinensischer Staat gibt. Im Mai hat die Tschechische Republik Jerusalem als Hauptstadt anerkannt. Hast du das gehört im Fernsehen, in den Nachrichten? Stillschweigen. Und jetzt in dieser Woche hat ein anderes Land Jerusalem als die Hauptstadt anerkannt und jetzt ist das ein grosses Zeug. Nachdem das die einen Beschluss von 1995 umgesetzt haben. Das sind einfach ein paar Fakten zu Jerusalem und wie Politik, wie die Welt verschieden kann reagieren. Was interessant ist, Jetzt muss ich die Spicker nehmen. Sonst mache ich einen Fehler. 50 Jahre zurück, heute vor 50 Jahren, oder 2017 vor 50 Jahren, hat Großbritannien Jerusalem erobert, das palästinensische Gebiet. Das sind 50 Jahre. 50 Jahre sind in der Bibel ein wichtiger Zeitabschnitt. Alle 50 Jahre ist im Staat Israel oder unter den Juden im Alten Testament ist das Land, das du verkauft hast, du bist der Besitzer, der Eigentümer von Land gewesen, ist das Land zurückgegangen an ursprüngliche Eigentümer. Und durch das, dass alle 50 Jahre das Land zurückgegangen ist an ursprüngliche Eigentümer, haben die Reichen nicht gerne reicher werden können und die Armen nicht gerne ärmer werden können. Es war ein Ausgleich da. Und jetzt, im 17. vor 50 Jahren, haben die Engländer Jerusalem erobert. Dann war ein erster Schritt zurück zum jüdischen Staat. Und noch 50 Jahre vorher Was war noch 50 Jahre vorher?
Das ist vor
100
Jahren.
Richtig, jetzt habe ich. Genau, vor 100 Jahren war mit den Engländern. Und das ist ein Schritt weiter gegangen, Richtung das Land Israel zu geben. Und jetzt, vor 50 Jahren, war das mit dem Knesset. Also es kommt gerne darauf ab, wie gehen wir mit der Sache um. Es hat in der Welt verschiedene Zeiten gegeben von Regenten, wenn wir an Nebukadnezar denken, nicht Gott nachgefolgt, Kyrios, Augustus, Herodes, Pilatus, sind alles wesentliche Schnittpunkte gewesen in der Geschichte, in der Heilsgeschichte von der Gemeinde, in der Heilsgeschichte von vom jüdischen Staat. Und jetzt lassen wir es einfach offen, was im Moment ist. Das sind einfach ein paar Fakten. Jetzt möchte ich noch heute auf die Endzeit hinweisen, was die Bibel noch sieht, was noch weiter wird kommen. Wenn wir auf Trübsal zugehen, wird es eine Massenrückkehr geben von den Juden nach Israel, nach Jerusalem. Das ist das eine. Das zweite ist der Antichrist. Der Antichrist wird sich mit Israel verbünden für eine gewisse Zeit. Und dann wird ein gewisser falscher Weltfrieden auf der Erde sein, wo man miteinander auskommt. Es sieht gut aus in der Zeit, aber irgendwann gibt es den Krach zwischen dem Antichrist und Israel. Der Tempel Jerusalem, wenn wir die Prophetie wortwörtlich nehmen, dann wird der wieder aufgebaut werden. Der Konflikt könnt ihr euch selber auswechseln, wenn das so wird geschehen, was da alles wird passieren. Und Israel wird dann schlussendlich den Messias erkennen und sich ihm zuwenden. Und durch das, dass sich Israel einem Messias zuwendet, der jetzt im grossen Teil noch abgelehnt wird, wird dann auch das Missionarische eine ganz andere Dynamik bekommen und das wird in die Welt rausgehen. Mit dem wollte ich einfach sagen, es lohnt sich, wenn ein kleines Auge auf die Weltgeschichte werfen. Es könnte unter Umständen ein Meilenstein geschehen, der auf die Zukunft hinweist. Zum Schluss noch zwei Bibelverse. Zacharia 12,2 im Zusammenhang mit Jerusalem. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Taumelkelch. Nationen werden auf die Nase fallen zu Jerusalem wegen irgendetwas auf irgendeiner Art und Weise. Gott wird schlussendlich den Sieg davontragen. Jesus hat gesagt in Lukas 21, seid alle Zeit wachsam und betet, dass ihr die Kraft bekommt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird und vor den Menschensohn und vor den Menschensohn zu gelangen. Wachsam sein, die Endzeit, wir gehen entgegen. Fakten gibt es ein paar, wo wir zurückschauen können. Fakten gibt es ein paar, wo wir wissen, was noch kommen wird. Wenn, wie, das können wir nicht ausrechnen. Du kannst dir keinen Plan machen. Beten wir miteinander. Herr, ich möchte dir danken, dass du da bist, der redet. Im Alten Testament, uns auf das Millennium hergewiesen hast, im Neuen Testament. Danke dir, dass du der bist, der persönlich redet zu uns. Ganz im stillen Kämmerli, manchmal durch Umstände, die in der Politik geschehen, die wir nicht verstehen. Aber dein Plan geht weiter. Dein Heilsplan mit uns, dein Heilsplan mit der Welt. Herr, hilf uns, wenn wir deine Stimme hören, oder beobachten dein Wirken, dass wir das wahrnehmen und unser Leben entsprechend ausrichten. Danke, dass wir Adventszeit dürfen sein, dass wir Erwartungshaltung dürfen haben und uns freuen auf die Zukunft mit dir, was kommen wird, auf das Millennium, auf die Ewigkeit. Ehre und Anbetung sei dir, Herr. Amen.